Dazu begrüßt sie wie immer Klaus Fischer. Heute soll es um einen frisch erschienenen Bildband gehen, erschienen im Butz Verlag in Bonn, einem renommierten Verlagshaus für Kirchenmusikthemen. Das Buch heißt Berühmte Orgeln in atemberaubenden Bildern. Ich werde gleich im Gespräch sein mit dem Autor Martin Döring. Zu Beginn hören wir aber erstmal ein Instrument, das im Buch dargestellt wird, nämlich die Sonnenorgel in der Stadtkirche St. Peter und Paul in Görlitz. Reinhard Seliger spielt den ersten Satz aus dem Konzert Nummer 3 in H-Moll von Johann Gottfried Walther nach Signore Meg. Allegro, der erste Satz aus dem Concerto nach Signore Meg vom Weimarer Stadtorganisten Johann Gottfried Walther. Wir haben die berühmte Sonnenorgel in der Görlitzer Stadtkirche St. Peter und Paul gehört, in der jetzigen Gestalt erbaut 2004 von der Schweizer Firma Mattis. Und gespielt hat Reinhard Seliger, der langjährige Kantor von St. Peter und Paul, der vor wenigen Tagen in den Ruhestand gegangen ist. Dafür alle guten Wünsche. Warum ich mit diesem Instrument die Sendung heute eröffnet habe, liegt an einem Buch. Und das heißt Berühmte Orgeln in atemberaubenden Bildern. Und darin kommt die Görlitzer Sonnenorgel eben auch vor. Und zugeschaltet in Berlin ist mir jetzt der Autor des Bandes, Martin Döring. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Wie kommt denn die Sonnenorgel in Ihrem Bildband vor? Beziehungsweise was ist atemberaubendes an ihr zu sehen?
Ja, die Sonnenorgel an sich ist ja schon ein wirklich beeindruckendes Instrument, einfach von den Maßen her und von dem Design, also mit den vielen sonnenförmig angeordneten Pfeifen dort. Und was atemberaubend jetzt daran ist, ist, dass man einmal diese Sonnen aufklappen kann. Und wenn man jetzt ins Innere der Orgel geht, hat man natürlich einen fantastischen Blick einmal aufs Pfeifenwerk und dann auch raus über diese geöffneten Sonnen in diese wunderbare Kirche. Das ist so die eine Sache. Und ich hatte auch noch das große Glück, dass bei der Firma Mattis bei der letzten Restaurierungswelle ein temporärer Baukran oder Montagekran dort stand. Und dann konnte man also mit dem Ausleger an Positionen fahren, um Fotos zu machen an Stellen, wo man eigentlich gar nicht hinkommt.
Und die sind in dem Band zu sehen.
Ganz genau.
Sie, Martin Döring, waren vor mehr als 10 Jahren schon mal Gast hier im Orgelmagazin. Damals ging es um Ihr Internetportal und das heißt dieorgelseite.de. Was verbirgt sich denn dahinter?
Die Seite gibt es ja insgesamt jetzt seit über 21 Jahren schon. Und mittlerweile ist sie natürlich richtig gewachsen noch einmal. Also im Verhältnis von vor 10 Jahren etwa noch mal eine Verdopplung der Inhalte und eine Verzehnfachung der Fotomenge.
Also ich nehme mal an, es ist wahrscheinlich das umfangreichste Orgelportal, was es im Internet überhaupt gibt in Deutschland.
Ja, mit solchen Superlativen bin ich immer vorsichtig, aber mit Sicherheit ist es eine der größten, ja.
Und wie viele Orgelfotos sind dort inzwischen abrufbar gegen eine, ich sag mal, relativ geringe Gebühr?
Im Moment liegt es bei 33.400 und ein paar zerdrückten.
Ach.
Und die meisten davon auch wirklich selbst fotografiert in hoher Auflösung. Seit einigen Jahren sogar mit 45 Megapixel Spiegelreflexkameras. Genauer gesagt spiegellose, aber nennt sich Spiegelreflexkameras. Also wirklich aktuellste Technik immer. Also alle paar Jahre, 2, 3 Jahre muss ich quasi komplett neues Equipment kaufen, um eben diese Qualität, die dann da auch zur Verfügung stehen soll, auch zu leisten, zu
liefern. Und von der Gestaltung der Website und den Fotos dort sind Sie nun vermutlich mal aufs Buch gekommen. Das ist ja fast ein medialer Rückschritt, sage ich mal. Warum nun ein Bildband? Ich gebe zu, es ist lange nichts auf dem Sektor in puncto Orgel erschienen.
Also die Idee ist ja eigentlich naheliegend, dass man sagt, so schön wie das ist, mal auf den Monitor zu gucken oder das Ganze vielleicht auf dem Tablet zu betrachten. Aber schöner ist es doch, wenn man irgendwas Gedrucktes in Händen hält. Die Fotos wirken noch mal anders, wenn man sie in so einem großen Bildband, das ist ja auch ein Großformat, also 30x24 ist es, genau, 30x24 Zentimeter. Also so ein Foto wirkt dann noch mal anders. Und man hat halt alle Informationen ordentlich sortiert, auf einen Blick da. Also die Geschichte zum Ort, zur Orgel, die Disposition, die Fotos, das ist auf der Website immer ein bisschen schwierig.
Und welche Orgeln haben Sie ausgewählt? Ich glaube, 80 sind es insgesamt, sehe ich das richtig?
Nicht ganz, hätten wir gern, aber dann wäre das Buch unbezahlbar geworden. Wir wollten 50 machen und nun sind es 49 geworden. Und das ist einfach dem geschuldet, dass es ja hauptsächlich ein Bildband ist, der eben atemberaubende Fotos oder Bilder, wie es im Titel heißt, zeigt. Und damit braucht man natürlich schon mal ordentlich Platz für die Fotos. Und so sind es jetzt also 49 Orgeln aus 17 Ländern
geworden. Und nach welchen Kriterien haben Sie die ausgewählt?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also das Angebot war ja groß. Und der Verlagsleiter und ich, wir haben lange gebrütet, ja, was machen wir denn jetzt aus diesem riesigen Fundus? Welche Orgel nehmen wir? Und am Ende waren einige Kriterien entscheidend. Das eine war natürlich eine gewisse Größe. Dass man sagt, die Orgel muss eine gewisse Größe und eine bestimmte Bekanntheit schon mal haben.
Repräsentativ sein,
genau,
sag ich mal.
Genau, auch so vom Design einfach optisch auch ansprechend, dass sich das auch richtig lohnt. Das war so ein Kriterium. Ein anderes war, dass wir einen möglichst guten oder breiten Überblick über Europa mal schaffen wollten. Also es sind 16 europäische Länder plus USA.
Und die Instrumente werden dann auf, ich sag mal so 6, 7, 8 Seiten beschrieben. Wie ist das?
Ja, genau. Also man kann ja mal rechnen, das Buch hat 208 Seiten. Das ist jetzt von der Drucktechnik her immer so eine Hausnummer für große Bildbände. Und 208 Seiten durch knapp 50 Orgeln, das heißt, man hat etwa im Durchschnitt 4 Seiten pro Orgel.
Und wie werden die Instrumente beschrieben? Also natürlich durch die Bilder, da reden wir noch drüber, durch die besonderen. Aber worauf kam es Ihnen dann im Text an?
Wie gesagt, der Fokus war ja auf den Bildern, sodass die Texte sich relativ kurz darstellen. Also es wird kurz ein Zehnzeiler vielleicht zum Gebäude gesagt. Also wo steht die Orgel? Das ist ja auch nicht unwesentlich. Aber wirklich nur die wesentlichen Punkte. Und bei der Orgel haben wir uns auch beschränkt auf die wesentlichen Daten. Also sprich, wer hat die Orgel gebaut, wann, die wesentlichen Umbauten. Also jetzt nicht jede Stimmung oder jede winzige Neuintonation oder wenn irgendwo mal vielleicht ein Register dazugekommen ist. Also das erwähnen wir nicht. Das hätte den Rahmen gesprengt. Also es sollte wirklich ein kurzer Überblick über die wesentlichen Punkte sein. Zu jeder Orgel sind auch die Dispositionen komplett abgedruckt.
Dann kommen wir mal zum nächsten spannenden Instrument aus dem Buch, die Schnitger-Haraber-Orgel in der Grote Sint-Laurenskirk in Alkmaar in den Niederlanden. Was haben Sie denn da für atemberaubende Fotos geschossen?
Ja, da war ich gerade letztes Jahr, die Holland-Orgeltour. Und mit Alkmaar verbindet mich ja so ein bisschen, also wie ich überhaupt zur Orgel gekommen bin. Da ist Alkmaar nicht ganz unschuldig. Die älteren Semester werden sich vielleicht noch erinnern an die Archiv-LP-Ausgabe von Helmut Walcher, der die Orgelwerke von Bach an dieser Orgel eingespielt hat in den 50er Jahren. Die war einfach legendär und die habe ich schon als Kleinkind verschlungen, diese Platte, die vier großen Torkaten, gespielt an dieser Alkmaarer Orgel. Und das war immer schon ein Traum, ein Wunsch, mal diese Orgel auch unter den Fingern zu haben und auch vor der Linse.
Und was, ja, versuchen Sie mal ein atemberaubendes Bild zu beschreiben von Alkmaar.
Ich habe mit dem extremen Weitwinkel, also das stärkste Weitwinkel, was es gibt zurzeit auf dem Weltmarkt, ein Foto gemacht, wo ich mich ins Chorgestühl so quasi reingehängt habe, kann man sagen. Und da hat man einen Blick nach oben über die gesamte Decke. Unten am Horizont sozusagen steht dann diese große Schnitger von Hagerberg Orgel. Und über einem, also oben, sieht man den gesamten Chorumgang, also die Obergarden vom Chor und noch ein Epitaph, der da so in der Mitte hängt. Wirklich atemberaubender Komplettblick.
Und jetzt werden wir atemberaubende Klänge hören von der Alkmaarer Schnitger von Hagerberg Orgel. Peter van Dijk, der Kustos, spielt die Paduana Lacrimae vom Hamburger Komponisten Heinrich Scheidemann.
Thank you.
Wunderbare Orgelklänge des Frühbarock. Die Paduana Lacrime von Heinrich Scheidemann, inspiriert durch John Dowland. Peter van Dijk haben wir gehört, an der weltberühmten Schnitger van Haraber Orgel in der Grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar in den Niederlanden. Und in dieser Orgel standen Sie, Martin Döring, noch zugeschaltet in Berlin für Ihr Buch mit dem Titel Berühmte Orgeln in atemberaubenden Bildern. Sind Sie auch in den Instrumenten mit Ihrer Kamera rumgeklettert, jetzt Beispiel Alkmaar, und hat man Sie da überhaupt gelassen?
Ja, ich versuche natürlich bei jedem Fototermin, den ich mache, auch gleich vorher abzustimmen, dass ich auch in die Orgel reinkomme. Das klappt zu, ich sag mal, 90%. Und insbesondere der Peter van Dijk war sehr, sehr zugänglich und sehr offen dafür. Und wir haben, glaube ich, allein mit ihm zusammen 2 oder 3 Stunden in der Orgel verbracht. Der Mann kennt die Orgel wirklich aus dem FF, der kann zu jeder Pfeife was sagen und es ist wirklich ein spannendes Instrument. Man sieht die verschiedenen Bauetappen, das Material von Schnitger, was größtenteils erhalten ist. Also die originalen Beschriftungen der Zungen zum Beispiel und so weiter. All das ist natürlich auch in dem Buch mit drin. Aus Platzgründen jetzt nicht jedes Register, aber einige Fotos von drinnen findet man also auch im Buch.
Und wie entdecken Sie denn die atemberaubenden Motive in so einem Instrument? Suchen Sie gezielt danach oder lassen Sie sich auch überraschen, was dann so an der Leiter am Weg liegt?
Im Grunde Letzteres. Klar, manche Sachen, die kennt man schon aus der einschlägigen Literatur, da gucke ich dann schon mal auch gezielt nach. Oder da ich ja meistens mit dem Haus- und Hoforganisten dort unterwegs bin, der die Orgel in der Regel auch am besten kennt, dann ergibt sich das natürlich, dass man einen Tipp bekommt und sagt, dann schau doch mal hier hin oder schau mal dahin. Aber in der Regel ist es so, man läuft so durch und als orgelbegeisterter Mensch, mein Onkel war Orgelbauer, also ich bin als Kind schon in Orgeln drin gewesen, da hat man einfach so einen Blick dafür und dann halte ich halt drauf.
Und kann das nicht auch, ich bin jetzt ein bisschen ungeschickt von meinem Wesen her, ich denke mir, es kann auch gefährlich sein manchmal, dass man irgendwo abrutscht oder abstürzt.
Ja, vor allem ist es in manchen Orgeln ziemlich eng. Das geht aber in Alkmaar, die ist recht großzügig aufgebaut, also in dem Fall. Aber es gibt auch sehr, sehr enge Orgeln und da ist es schon wichtig, ja, möglichst schmal zu sein. Und zum Glück habe ich mich einigermaßen gehalten und komme also bisher noch überall durch. Aber das ist tatsächlich eine Herausforderung. Und bei manchen Orgeln, wenn man jetzt Fotos machen will, wie ich sie manchmal gerne mache, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, aufs Dach der Orgel zu klettern, ja, da wird es dann auch manchmal gefährlich, wenn man sich dann da so raushängt, um einen bestimmten Blick zu haben. Da muss man dann schon aufpassen, dass der Schwerpunkt dann nicht so liegt, dass man einen Abgang macht.
Und was war, ich sag mal, das spannendste Erlebnis, das Motiv, was am aufwendigsten vielleicht war?
Also ein ganz aufwendiges Motiv war jetzt nicht gefährlich, aber sehr interessant. Das war ein Tipp vom damaligen langjährigen Luzerner Hoforganisten, also von der Hofkirche, der hat mir verklickert, dass es über der Orgel mittig im Gewölbe ein Loch gibt. Ob das jetzt absichtlich da hingekommen ist oder wo auch immer das herkam, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es da ein Loch. Das ist direkt vor der großen Subcontra C Prinzipalpfeife, also der größten Pfeife der Orgel. Die steht mittig im Prospekt und genau da drüber gibt es ein Loch. Und da passte millimetergenau meine Kamera samt Fischauge durch.
Aha.
Da bin ich dann ins Gewölbe geklettert, habe mich da so hingelegt, dass ich die Kamera durchstecken konnte. Und da gibt es also auch einen spektakulären Blick, der ist, glaube ich, weltweit einmalig. Der nimmt das gesamte Gewölbe mit der gesamten Kirche vom Chor bis zur Orgel, der riesigen Pfeife vorne im Vordergrund, die dann so nach unten stürzt, auf. Also das ist ein Blick der gesamten Kirche von ganz oben aus dem Gewölbe.
Dann würde ich sagen, hören wir jetzt dieses Instrument in der Hofkirche in Luzern, erbaut von der Schweizer Firma Kuhn, 1977 unter Verwendung etlicher älterer Register. Und wir hören Anna Viktoria Baltrusch. Sie ist Professorin für Orgel an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik in Halle an der Saale. Und sie spielt den Schluss eines Werkes von Franz Liszt. Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen nach der gleichnamigen Bach-Kantate. Hier ist der Schlusschoral. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Johann Sebastian Bach in der Lesart von Franz Liszt. Das war der Choral Was Gott tut, das ist wohlgetan, aus seiner Orgelbearbeitung der Kantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Anna-Viktoria Baltrusch haben wir gehört an der Orgel der Hofkirche St. Leodega in Luzern in der Schweiz. Und dieses Instrument kommt vor im Bildband mit dem Titel Berühmte Orgeln in atemberaubenden Bildern von Martin Döring. Und er ist mir in Berlin noch zugeschaltet. Sie haben schon angedeutet, Sie haben zwar Vorfahren als Orgelbauer gehabt, selber sind Sie aber weder Kirchenmusiker noch Orgelbauer, wenn ich das richtig sehe.
Ich mache beruflich, jetzt seit vielen Jahren freiberuflich, vorher auch mal als Festangestellter, hauptsächlich Schulungen im Bereich Telekommunikation. Also für Händler, für neue Mitarbeiter, Hotline-Mitarbeiter, Service-Mitarbeiter. Das ist so mein Hauptjob, wobei es in den letzten Jahren auch Corona-bedingt weniger Live-Trainings gibt, als viel mehr Videogeschichten oder Konzepte, die man dann in Form von E-Learnings durchzieht und so weiter.
Und dann das Hobby dazu, die Orgelseite und jetzt auch dieser neue Bildband. Was macht denn für Sie so den Reiz aus, Orgeln in ihren Teilen, in ihrer Anatomie zu fotografieren? Das ist ja eigentlich die Adam-und-Eva-Frage.
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Also mit Sicherheit spielt eine Rolle die pure Größe und Komplexität des Instruments. Die Orgel ist zweifelsohne ja das größte Musikinstrument, was es gibt und sicherlich auch eins der komplexesten. Also die Technik, die dahinter steckt, also angefangen von den frühen mechanischen Orgeln, was zum Beispiel absolut faszinierend ist, wie zum Beispiel so ein Josef Gabler es geschafft hat, von dem Spieltisch, der da unten mittig frei steht, die Traktur, die mechanische Traktur bis oben zum Kronwerk hoch, um die Fenster herum, durch die Pedaltürme durchzulegen und alles mechanisch spielbar zu machen, das ist schon absolut faszinierend. Also das muss man einfach mal gesehen haben.
Das ist also Weingarten in Oberschwaben, wenn ich das richtig sehe.
Ja, genau. Das ist so kurz vom Bodensee und das ist auch die Orgel, die auf dem Cover zu sehen ist.
Jetzt kommen wir zum letzten Instrument noch, Martin Döring. Und das muss natürlich eine im MDR-Sendegebiet sein, die größte Orgel Sachsens, Leipzig, St. Nikolai. Ach. Was haben Sie denn da Spezielles in Ihrem Bildband festgehalten von der Ladegast-Eule-Orgel?
Dort habe ich natürlich den Porsche-Spieltisch, ist klar, die Instrumente aus dem Porsche 911, die da oben über den 5 Manualen sind. Dieses Design ist einfach grandios und fügt sich für meinen Geschmack jedenfalls sehr gut in die historische Prospektgestaltung ein. Es ist ja noch der Ladegast-Prospekt, dieser gigantische, sehr, sehr breite Prospekt, den man eigentlich auch kaum auf ein Foto bekommt. Es sei denn, man setzt wieder mal das stärkste Weitwinkel der Welt ein und geht eben entsprechend nah ran. Das Ganze muss man dann später, damit man die stürzenden Linien wegkriegt, noch im Photoshop ein bisschen aufmotzen, möchte ich mal sagen. Aber auch da gibt es natürlich spektakuläre Ansichten. Auch diese wunderschöne Kirche mit dieser tollen Decke, dem Stuck, den ganzen Verzierungen, diese
stilisierten Palmen.
Ja, palmenförmig. Also auch das ist natürlich im Blick wert. Optisch und auch akustisch ein Hochgenuss, diese Orgel.
Berühmte Orgeln in atemberaubenden Bildern erschienen beim Butz Verlag in Bonn von Martin Döring. Gewissensfrage, was kostet der Band?
44 Euro, 208 Seiten insgesamt.
Ganz herzlichen Dank, Martin Döring, und Grüße nach Berlin. Und wir hören zum Ausklang der Sendung noch den Leipziger Nikolaikantor Markus Kaufmann an der Ladegast-Eule-Orgel mit einer eigenen Bearbeitung von Robert Schumanns Träumerei. Das war das Orgelmagazin. Mein Name ist Klaus Fischer. Ich danke fürs Interesse. Kommen Sie gut durch die Nacht.